Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wie schon angekündigt, heute wird die Predigt ganz anders sein. Für mich eigentlich sehr, sehr angenehm, weil ich nicht so viel zu sagen habe. Lieber Hannes, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen? Ich glaube, ich habe es in den vergangenen Gottesdiensten schon gesagt. Hannes hat vor einigen Jahren eine Krebsdiagnose bekommen. Und ja, wie er damit umgegangen ist, wie er dabei Gottes Hilfe erlebt hat und so weiter, da gibt es heute viel zu erzählen. Bitte, lieber Hannes, wenn du Platz nimmst. Du hast heute viel Spannendes zu erzählen, aber bevor du damit beginnst, magst du dich kurz vorstellen.
Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung.
Du musst relativ laut reden.
Okay, hört mich jeder? Gut. Also zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, mit Ihnen diesen Gottesdienst zu feiern und auch ein bisschen was von dem zu erzählen, was ich erlebt habe in den letzten 3 Jahren. Kurz zu meiner Person. Ich komme aus Salzburg, bin in einer 7-köpfigen Familie aufgewachsen. 5 Geschwister, wie die Orgelpfeifen sind wir sozusagen zur Welt gekommen. Jedes, immer ein Jahr Unterschied, also das ist relativ rund gegangen. Ich bin 1984 nach Wien gekommen, um zu studieren, habe hier die Gemeinschaft Umkehr zum Herrn kennengelernt, also mittlerweile bin ich seit 30 Jahren Mitglied der ökumenischen Gemeinschaft Umkehr zum Herrn, habe da auch meine Frau kennengelernt, mittlerweile bin ich seit 23 Jahren verheiratet, habe 2 Kinder im Alter von 20 und 18 Jahren, die Familie ist hier. Und beruflich hat es mich in die OMV verschlagen. Ich war mehrere Jahre gemeinsam mit meiner Familie in Rumänien. Das war eine sehr prägende Zeit für uns. Ich sage auch gleich dazu, ich habe da relativ viel gearbeitet. Und heute bin ich Geschäftsführer von einer OMV-Gesellschaft mit 1600 Mitarbeitern, 300 davon in Wien und 1300 in Bukarest. Und das hält mich auf Rad.
Das kann man sich gut vorstellen. Alles das Stichwort ökumenische Gemeinschaft, Umkehr zum Herrn, da kann man irgendwie raushören, dass dir der Glaube sehr wichtig ist, der Glaube an Jesus Christus. Magst du uns ein bisschen was von deiner Glaubensgeschichte erzählen? Wie ist dir der Glaube wichtig geworden?
Ich komme aus einem gläubigen Elternhaus. Meine Eltern haben beide einen lebendigen Glauben zu Gott gefunden. Das hat mich geprägt von Kindheit an. Ich habe mit 12 Jahren, also das ist mittlerweile fast 40 Jahre her, ein Gotteserlebnis gehabt, wo ich bei einem Jugendtreffen in Luxemburg war und ein Prediger über die Liebe Gottes gesprochen hat, am Beispiel des verlorenen Sohnes. Das erinnere ich mich heute noch. Das hat mich wirklich geprägt und ich habe diese Liebe Gottes damals schon wirklich im Herzen gespürt. Das hat mich auch in meiner Jugendzeit geprägt. Ich war Mitglied einer katholischen Jugendgruppe. Allerdings war diese Jugendgruppe auch eine ökumenische in dem Sinne, dass wir viel auch mit unseren evangelischen Geschwistern unternommen haben. Das heißt, ich habe auch da sozusagen das Herz für die Christenheit in seiner Gesamtheit und für die Geschwister der evangelischen Kirche gewonnen.
Das heißt, du fühlst dich hier jetzt nicht ganz frei.
Ich fühle mich sehr wohl,
wenn du hier bei uns im Gottesdienst bist. Magst du ein bisschen erzählen, so wie hat sich das für dich weiterentwickelt, dein Glaube?
Der Glaube war für mich, ist immer wichtig gewesen. Allerdings habe ich festgestellt, es war mir wichtig, teilzunehmen an Gottesdiensten, an Gebetstreffen. Allerdings habe ich festgestellt, je mehr ich gearbeitet habe, und das habe ich besonders in Rumänien festgestellt, ich habe die Arbeit wirklich mit Herzen gemacht. Und das heißt auch manchmal 8 Uhr in der Früh bis 10 oder 12 Uhr am Abend, dass ich da immer weniger Zeit auch für Gott hatte und ich auch in meiner persönlichen Beziehung mich von Gott mehr und mehr entfernt habe. Insgesamt habe ich allerdings schon festgestellt, eigentlich gibt es keinen Grund, unzufrieden zu sein. Ich habe eine liebe Familie, ich habe einen Beruf, da habe ich Erfolg, ich habe Geschwister in der Gemeinschaft, ich habe viele Freunde, ich habe eine nette Großfamilie. Das Einzige, was ich mir immer wieder gedacht habe, ist, tust du auch genug für Gott und hast du genug Zeit für ihn? Auf dieses Tun möchte ich später noch zu sprechen kommen, denn das ist mir wichtig geworden in meinem weiteren Prozess in der Krankheit. Und ja, Das Wesentliche hat sich dann verändert in meinem Denken im Jahr 2012, wo ich eine schwere Krankheit erlitten habe.
Ja, du hast jetzt eben die Krankheit schon erwähnt. Ich habe es am Anfang auch kurz darüber gesprochen. Magst du mehr erzählen, was war das für eine Krankheit? Wie war das damals für dich?
Sehr gerne. Beruflich sehr beschäftigt. Habe ich mir gedacht, na, eigentlich jetzt musst du wieder mal etwas Cooles mit deinem Sohn machen, der war damals 15 Jahre, wir haben festgestellt, dass ich etwas zu wenig Zeit hatte mit meiner Familie und wir haben uns entschieden, dass wir gemeinsam einen Tauchkurs machen. Und das hat uns sehr Spaß gemacht, das Leben war schön, ich sage es einmal so, und nach mehreren Tauchgängen habe ich plötzlich gespürt, dass ich einen Druck auf der Brust spüre. Und ich habe mir am Anfang gedacht, das kann nicht wirklich was Tragisches sein, das wird schon vergehen, das ist wahrscheinlich, weil ich das Jackett ein bisschen zu fest gebunden habe. Dieser Druck auf der Brust ist nicht verschwunden, ich habe dann am Abend auch nicht einschlafen können, ich habe das meiner Frau öfters gesagt, aber dann ist wieder der Berufsalltag gekommen, ich habe wieder gearbeitet, habe gewisse Dinge, habe auch diese leichten Schmerzen ignoriert. Ein Monat später hat das nicht losgelassen, dieser Schmerz, und ich habe dann zu meiner Schwägerin, die Ärztin, jetzt gesagt, irgendwie geht es mir nicht so gut. Ich war beruflich dann in Rumänien und ich bin auch für die Arbeitsmedizin in Rumänien zuständig. Da gibt es ein arbeitsmedizinisches Zentrum mit mehreren Ärzten. Ich bin dort hingegangen, habe mich untersuchen lassen und die Ärztin hat gesagt, naja, nein, das ist nicht tragisch, das ist wahrscheinlich muskulär. Aber zur Sicherheit machen wir jetzt noch einmal eine Röntgenaufnahme. Dann wurde eine Röntgenaufnahme gemacht. Und dann sagt der Arzt, naja, ich weiß nicht genau, das müssen wir näher untersuchen lassen. Und da bin ich am selben Tag in Rumänien in ein Spital gekommen. Jetzt ist es nicht ganz so wie in Österreich vom Standard her, es war okay, sage ich einmal. Ich habe noch gescherzt, bevor ich in die Röhre gekommen bin und eine Computertomographie gemacht habe. Die Ärztin hat sich drei, vier Mal verstochen und mir ist eine richtige Blase aufgestanden. Für mich war das eigentlich nicht so wirklich ernst zu nehmen. Und nachdem ich aus der Röhre rauskomme, schaut mich die Ärztin an und sie sagt, na, Sie wissen ja, was mit Ihnen los ist. Sag ich, nein. Na, Sie haben einen Tumor. Bitte? Sie haben einen Tumor. Das kann ja nicht sein. Wieso soll ich einen Tumor haben? Das gibt es ja nicht. Und sagt sie, dann kommen Sie her, sie zeigt mir auf dem Bildschirm, zeigt sie mir einen Tumor mit einem Durchmesser von 18 cm. So groß. Das kann ja nicht wahr sein. Vielleicht erinnern Sie sich manche von Ihnen, Barbara Brammer, frühere Nationalratspräsidentin, die hat diese Situation auch beschrieben. Es zieht einen den Boden unter den Füßen weg, man weiß nicht, wo oben und unten ist, ob das wahr ist oder ob man einen falschen Film ist. Das kann nicht wahr sein. Nach kurzer Zeit habe ich gesagt, na okay, was soll ich jetzt tun? Der Arzt war überrascht, dass ich relativ ruhig reagiert habe und er hat gesagt, naja, das war jetzt eine Untersuchung in Rumänien, gehen Sie zur Sicherheit noch einmal nach Österreich und lassen Sie sich in Österreich untersuchen. Meine Frau wusste, dass ich bei der Untersuchung war, sie war etwas nervös, was sollte ich ihr am Abend der Untersuchung des Ergebnisses sagen? Natürlich habe ich gesagt, naja, wir wissen noch nicht genau, was Sache ist. Sie hat gesagt, du verheimlichst mir etwas, ich glaube es dir nicht. Irgendwie habe ich, glaube ich, die Kurve gekratzt, dass ich nicht alles sagen musste. Und dann bin ich am nächsten Tag in der Früh, und das tue ich normalerweise nicht, wenn ich nach Wien komme, bin ich in der Früh gleich nach Hause. Das war für sie schon etwas verwunderlich, warum ich plötzlich zu Hause auftauche. Dann habe ich gesagt, Larissa, setz dich bitte her, ich muss dir was erzählen. Und dann habe ich die Geschichte erzählt und bin dann zwei Tage später, oder gleich am nächsten Tag, bin ich zu einem Spezialisten in Wien gekommen. Das ist der Thorax-Spezialist, der ist auch international bekannt, schaut sich das an und sagt, na, habe der. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das klingt nicht gut. Dann habe ich gesagt, na, was soll ich jetzt tun? Dann habe ich gesagt, na, operieren, und zwar schnell. Dann habe ich gefragt, na, was heißt schnell? Hat er gesagt, na, das war im September, na, bis Weihnachten können wir nicht warten, das wäre zu spät. Zwei Tage später wurde ich operiert, Brustkorb aufgemacht, 18 cm Tumor, Thymusdrüse wurde rausgenommen, von der Lunge wurde mir ein Stück runtergeschnitten, von meinem Zwerchfell, wurde der Nerv gezogen, das heißt, ich habe ein gelähmtes Zwerchfell auf der Die Sinne, die wissen, dass es wichtig ist, ein Zwerchfellatmung auf der rechten Seite und vom Herzbeutel wurde mir ein Stück rausgeschnitten. Dann hat er das noch hingelegt und hat es fotografiert und zwei Tage später meiner Frau gezeigt. Mir ging es ganz schlecht. Jetzt mache ich es ein bisschen schneller. Nach 3 Monaten ging es mir dann besser. Und ich habe gedacht, na, okay, jetzt hast du die Kurve noch einmal gekratzt. Ich bin wieder in die Arbeit gegangen, habe am Anfang gesagt, ich möchte ein bisschen ruhiger arbeiten, habe dann gesehen, nach 2 Monaten, es geht wieder besser. Die erste Untersuchung war gut. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, das wird schon wieder ganz gut werden. Die nächste Untersuchung hätte ich dann gehabt im Juli, das war mir etwas zu lang und ich wusste nicht genau, was wirklich los ist mit mir. Und dann, eigentlich ist es okay, aber zur Sicherheit mache ich jetzt noch einmal einen medizinischen Check. Habe dann einen medizinischen Check gemacht und siehe da, der Tumor ist wieder gekommen. Und dann war für mich klar, jetzt ist es aus. Wir haben dann noch, das war wirklich eine harte Zeit. Ich bin mit meiner Frau zusammengesessen und wir haben sozusagen die Schlussrechnung gemacht. Also angeschaut, finanziell, was muss sie tun, wenn es mich nicht mehr gibt? Wie geht es weiter? Das war meine größte Sorge. Wie geht es mit der Familie weiter? Und natürlich die Frage, du hast jetzt noch 3, 4 Monate. Was tust du mit dieser Zeit? Was tust du jetzt? Dazu kommt, dass wir uns angeschaut haben, erstens einmal tut man Dinge, die man nicht tun sollte. Man geht ins Internet und schaut, wie tragisch ist das wirklich. Und das Internet, im Internet steht, wenn der Tumor ein zweites Mal kommt, Überlebenschance maximal 20%. Nicht gerade ermutigend. Das zweite ist, dass der Laborbefund von dem Tumor ans histologische Institut geschickt wurde, der Befund von der Stufe 4 ist die schlechteste Stufe, Stufe 3, aber massiv schlecht, der zweite Tumor war massiv aggressiver wie der erste. Was tut man in dieser Situation? 3, 4, 5 Monate noch zu leben. Ich habe später festgestellt in Gesprächen, dass wir alle, ich glaube Sie auch in der Regel, da glauben wir sowieso 80 Jahre, wahrscheinlich 90. Und gewisse Dinge schiebt man dann, weil das mache ich irgendwann später. Es gibt sogar im Internet, das habe ich festgestellt, einen Test, den man machen kann über die Lebenserwartung. Das ist alles irgendwie Statistik, hat aber nichts mit einem persönlich zu tun. Und die Frage ist, für mich war ganz konkret, was tust du jetzt in den nächsten 3, 4, 5 Monaten?
Und was hat das für dich dann konkret für Konsequenzen gehabt?
Wenn ich zu lang bin, unterbrichst du mich, weil ich rede ganz gerne. Für mich hat es die fundamentale Frage gestellt. Was glaubst du wirklich? Spielst du mit Gott oder nimmst du das ernst? Was von dem, was in der Bibel steht, glaubst du wirklich? Und dann ist mir die Schriftstelle untergekommen, die sie heute gehört haben. Und ich habe sie mir durchgelesen und habe mir gedacht, wenn du das wirklich glaubst, oje, das kann möglicherweise eng werden für mich. Bin ich dann auf der rechten oder auf der linken Seite? Ich habe eine nette Familie, ich habe versucht, ein guter Familienvater zu sein, okay. Ich bin in die Gemeinde gegangen, okay. Ich habe versucht, ein guter Chef zu sein, mehr oder weniger gelungen, okay. Ich habe Freunde. Ich habe auch ab und zu etwas Gutes getan. Ist das genug? Und dann habe ich mir vorgestellt, wie das sein wird, wenn ich das glaube, dass es Gott wirklich gibt, in der vollen Konsequenz, wie das ist, wenn ich ihm begegne, und habe mir gedacht, ich muss besser vorbereitet sein. Ich muss noch mehr von diesem Gott jetzt erfahren. Ich weiß viel, aber ich muss noch mehr erfahren. Und ich habe die Bibel genommen, ich wollte die Bibel von A bis Z durchlesen. Das ist ein bisschen viel. Und ich war mir nicht sicher, ob sich das in 3 Monaten ausgeht. Und deswegen hat meine Frau mir ein Buch gegeben, das heißt Die Geschichte. Das ist ein tolles Buch, mache jetzt nicht Werbung dafür, aber fasst die Geschichte der Bibel zusammen in Geschichtsform. Und eins ist mir ganz klar geworden. Wie unglaublich viel Geduld dieser Gott mit den Menschen hat. Wie der Mensch beruft und immer wieder nachgeht und der Mensch sich immer wieder von Gott entfernt und Gott immer wieder nachgeht. Sendet wieder Propheten, zergibt wieder Zeichen. Und dann ist mir auch klar geworden, Moment, diese Geschichte Gottes mit seinem Volk ist die Geschichte Gottes mit dir, mit deinem Leben. Schau dir das an. Gott hat dich berufen, Gott hat sich klar zu erkennen gegeben, du bist weggegangen, er hat dich wieder zu sich gezogen, du hast wieder etwas anderes gemacht und er geht dir permanent nach. Diese Liebe Gottes, das war für mich eine ganz starke Erfahrung. Ich möchte aber noch sagen, ich habe relativ viel dann gelesen. Ich habe die Zeit versucht, wirklich zu nützen. Und habe auch zwei Artikel, die ich gelesen habe, möchte ich ansprechen. Das eine ist von einer Palliativpflegerin, die mehrere Jahre, einer australischen Krankenschwester, die mehrere Jahre Sterbende begleitet hat und ein Buch geschrieben hat, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und einer der Punkte war, und das war der Hauptpunkt von 10.000 Leuten, einer der Hauptpunkte, der Hauptpunkt, hätte ich doch den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Zu dem zu stehen, was ich wirklich glaube. Und das ist für mich als Christ, war das auch ein Weckruf. Ja? Zu dem zu stehen, was ich wirklich glaube und ein authentisches, ehrliches Leben zu leben. Keine faulen Kompromisse einzugehen. Ein zweiter Punkt. Gönn dir auch die Freude. Gönn dir, dass das Leben schön ist. Gönn dir das, du hast ein Recht darauf. Und das auch aus christlicher Sicht zu sehen. Gönn dir das, Gott gibt dir ein schönes Leben. Das sind zwei wesentliche Punkte, die mich beschäftigt haben. Und ein anderer Punkt noch, ich habe von meinem Bruder ein Buch bekommen, von einem Benediktiner, Abt, der schreibt über die Benediktusregel, lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter wäre. Jetzt wissen wir alle, dass das nicht so leicht geht, weil jeder hat etwas zu planen und so weiter. Aber grundsätzlich als Gedanke, das mitzunehmen, das ist ein Tag, der wertvoll ist, der seine Zeit hat, nütze ist, das sind wesentliche Punkte für mich.
Und kannst du uns noch ein bisschen mehr erklären, wie hat sich das konkret jetzt bei dir ausgewirkt, diese Gedanken, was hat sich ganz konkret was geändert für dich?
Das, was sich im Wesentlichen für mich geändert hat, ist mein Denken. Es hat sich in manchen Dingen grundlegend geändert. Wenn man in der Firma ist und Verantwortung für ein relativ großes Team hat, da gibt es immer sozusagen neusprachlich die Challenge, also die Herausforderung, wie entwickle ich die Organisation? Das heißt, man denkt sehr viel über das, über Strategie nach, was ist morgen? Und was ich bei mir festgestellt habe, ist, ich habe sehr wenig in der Gegenwart gelebt, sondern viel mehr in der Zukunft. Es gibt Leute, die leben auch sehr stark in der Vergangenheit. Aber wir leben zu wenig, und ich glaube, es gilt auch für andere, leben zu wenig in dem Hier und Jetzt. Aber nur in dem Hier und Jetzt gestaltet man eigentlich das Leben und begegnet einem auch Gott. Das klingt vielleicht jetzt sehr theoretisch, aber ich weiß nicht, ob es Ihnen manchmal auch so gegangen ist. Mir geht es öfters so, oder ist es vor allem in der Vergangenheit öfters so gegangen, ich treffe mich mit Leuten, spreche und höre nicht zu, weil ich mit den Gedanken ganz woanders bin. Ich bin physisch da, aber mit meinem Kopf bin ich ganz woanders. Entweder über vergangene Dinge oder etwas, was jemand gesagt hat, was mich beschäftigt, aber ich lebe nicht im Augenblick. Und was es ausgelöst hat, ist, dass ich den Augenblick, auch die Zeit heute hier mit Ihnen, intensiver wahrnehme. Dass ich auch die Natur intensiver wahrnehme, mehr Blick dafür habe, dass das eine wunderbare Natur ist, die Gott uns gibt, mit der Schöpfung. Und dass ich die Zeit, die ich habe, dass ich die auskosten möchte. Nicht im Sinne von genießen, sondern als wertvolles Gut zu sehen. Ein anderer Punkt, dass ich dankbar bin. Dankbar für das, was ich habe und was ich bin. Nicht so sehr zu schauen, was andere haben, sondern das, was ich selbst habe. Und gerade in meiner Situation, vielleicht habe ich nicht mehr so lange zu leben, aber ich bin dankbar für alles, was ich jetzt und hier habe. Und das bewirkt eine neue Zufriedenheit in mir. schenke mir einen neuen Frieden und interessanterweise auch eine neue Lebensqualität und eine neue Lebensfreude. Es gibt mir auch mehr Ruhe. Ja? Ich bin sowieso ein temperamentvoller Mensch, aber es gibt mir mehr Ruhe und Frieden. Ein anderer Punkt, wenn es zu viel wird, sagst du es. Ja? Ein anderer Punkt, der mir auch wichtig geworden ist, Dinge mehr aus der Entfernung zu betrachten. Wenn man sieht, dass das Leben einen Anfang und ein Ende hat und eine Zeit für uns ist, für mich ist es nicht mehr so wichtig, ob ich jetzt 60 Jahre lebe oder 80, deswegen mache ich auf dem besten Internet nicht. Es ist für mich wichtig, wie sehr ich die Zeit, die ich zur Verfügung habe, auch auskoste und nutze und das tue, was ich glaube, dass ich tun muss. Eine Distanz zu kriegen zu den Dingen des Alters und vor allem im Berufsleben. Das heißt, nicht die Dinge nicht wichtig zu nehmen, schon ernst zu nehmen, aber aus einer anderen Perspektive zu sehen, von einer größeren Gelassenheit. Ein vierter Punkt, der für mich wichtig ist, und jetzt komme ich auf das Wort, das heute gelesen wurde, zurück. Mehr im Sein zu sein, es kommt mehr auf das Sein an, als auf das Tun. Was meine ich damit? Zu verstehen, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Wir alle sind geliebte Kinder Gottes. Das ist unsere Identität, nicht das, was wir tun. Nicht das, was wir glauben, jemandem beweisen zu müssen, sondern wir sind zuallererst einmal geliebte Kinder Gottes. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mit dem Thema Menschenfurcht auch zu kämpfen hat. Aber was muss ich jetzt wohl tun und was denken wohl die anderen? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und das gibt mir Sicherheit. Da könnte man jetzt meinen, das steht im Widerspruch zu dem, was im Matthäus-Evangelium steht, dass wir an den Daten gemessen werden. Tatsächlich, glaube ich, ist es die wesentliche Grundlage. Denn wir können ja Gottes Gebote sowieso nicht so ganz erfüllen. Wir würden Gottes Anspruch aus uns heraus nie erfüllen, sondern immer nur aus der tiefen Beziehung zu ihm heraus und er schenkt es in der Gnade. Das heißt aber nicht, dass wir nur so dahin leben und es ist eh wurscht, was wir tun. Gott misst sehr wohl nach den Taten, denn der Glaube ohne die Werke ist tot. So wie Jakobus sagt. Auf der anderen Seite ist die Basis für das, was wir sind, die Beziehung zu Gott. Und deswegen gibt es mir auch im Hinblick auf die Begegnung, ich weiß, mein Leben wird ein Leben haben, gibt es mir auch Sicherheit und Frieden. Weil ich das, was ich jetzt verstehe, da gewisse Möglichkeiten halt zu tun, aber ich weiß, ich bin in ihm geboren. Und ich möchte noch einen letzten Punkt bringen, den ich schon überzogen habe, Entschuldigung, aber der ist mir auch wichtig. Ich habe festgestellt, dass ich Gott zu sehr in Schubladen gegeben habe. Wenn ich etwas brauche, dann komme ich zu ihm. Mache ich die Schublade auf, Gott, bitte komm raus, jetzt brauche ich dich, bitte hilf mir, und dann mache ich die Schublade wieder zu. Aber Gott ist viel zu groß, er lässt sich nicht in Schubladen, sowieso, er lässt sich das sowieso nicht sich machen. Dass er trotzdem uns immer wieder auch in solchen Situationen nachgeht, zeigt nur seine große Gnade und seine Größe. Aber mehr dieses Bewusstsein, Gott ist ständig hier. Gott ist gegenwärtig, auch wenn wir ihn hier nicht spüren. Und da bin ich auf ein Wort gestoßen, das ein bisschen abgehoben klingt, aber für mich viel bedeutet, das ist die unverfügbare Wirklichkeit unseres Gottes. Was heißt das? Gott ist heute hier, er ist in einer Dimension hier, dass wir ihn nicht sehen können, dass wir ihn nicht angreifen können und trotzdem ist Gott gegenwärtig. Und Gott ist jeden Tag, wo wir gehen, ist er da. Und da hilft mir eine Geschichte, die Geschichte der Emmausjünger. Die Emmausjünger gehen von Jerusalem nach Emmaus. Jesus wartet auf sie. Die Jünger verstehen nicht, dass Jesus da ist. Ab und zu erahnen sie vielleicht auf dem Weg, wer der ist, der zu ihnen spricht, dass das Gott ist, mit der Größe oder mit der Weisheit, mit der er zu ihnen spricht. Aber oft sehen sie es nicht. Und der Gedanke, aber dann, wenn die Jünger bitten und Gott her bleibt bei uns, ist Jesus dann tatsächlich auch geblieben. Und der Gedanke, dass dieser Emmaus-Weg auch mein Weg ist, meines Lebens, und jeden Tag, wenn ich aufstehe, wartet Jesus an der Bettkante auf mich und sagt, so, und jetzt gehen wir durch diesen Weg, durch diesen Tag. Auch beim Zähneputzen, was immer ich mache, Gott ist da. und geht mit mir diesen Weg. Machen wir Anis nicht, aber er ist da, das ist eine Realität. Und am Abend, wenn ich mich niederlege, stehe ich an der Bettkante und wünsche mir eine gute Nacht und sage, ich wache über dich. Das gibt einen tiefen Frieden und das ist das Wesentliche eigentlich, was ich mitgenommen habe aus diesem Weg.
Alles abschließende Frage, wie geht es dir jetzt gesundheitlich?
Derzeit bin ich gesund. Offen gestanden weiß ich es nicht. Wie es mit mir, ich habe die nächste Untersuchung Ende des Jahres. Ich bin zuversichtlich, dass es weitergeht, aber ich weiß es nicht. Und es kommen immer wieder auch Gedanken, das verrate ich meiner Frau nicht, heute sage ich es, aber es kommen immer wieder Gedanken, wo ich sage, okay, vielleicht ist der Tumor jetzt wieder da. Denn ich spüre Wetterumschwünge sehr stark. Ich bin zweimal operiert worden, das habe ich nicht so genau geschildert. Mittlerweile fehlen mir ein paar Windballen hier und so. Also es schaut bei mir schon ziemlich wild aus. Das würde man so nicht sehen, aber innen, ich bin schon im Invalidenstatus. Ich weiß es nicht. Aber für mich geht es eigentlich darum, daraus zu lernen, die Zeit auszukosten und dankbar zu sein für das, was ich habe. Und ein Punkt noch, was ich gemerkt habe, man muss dranbleiben. Das ist kein Selbstläufer. Sondern ich muss mich dieser Dinge immer wieder erinnern und auch Gott einfach die Zeit geben, mit mir zu mir sprechen zu können. Aber ich bin dankbar und warte, was Gott schenkt und bringt. So geht's mir.
Und wir sind auch sehr dankbar, lieber Hannes, für alles, was du erzählt hast. Vielen herzlichen Dank. Gott, es ist